Ich hatte letzte Woche Mitleid mit dem Bernd Kaske, als er das Mikro in der Hand halten musste. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das geht bei mir auf keinen Fall, weil ich die Hände frei brauche. Jetzt hat man mir diesen Clip verpasst, aber das ist gut so. Also vielen Dank an die Technik, alle, die sich da mühen. Mauri, dir vor allem. Der Mauri, der sitzt nicht nur ab und zu mal da hinten, sondern die letzten Wochen ununterbrochen, glaube ich. Also herzlichen Dank dir und nehmt es ernst. Ne? Wenn er mal weg ist, dann gibt es vielleicht keinen Beamer und nichts. Also schaut mal, wer da begabt sein könnte. Geistliches Familienleben. Vorwegnehmen will ich gleich an der Stelle, dass wenn die Predigt jetzt außergewöhnlich lückenhaft oder unvollkommen ist, ich nicht schuld bin, weil mir nämlich am Freitag und am Samstag ein kleiner Dieb jeweils mindestens eine Stunde wertvolle Vorbereitungszeit gestohlen hat. Die fehlt jetzt natürlich. Als ich am Freitagabend, so war so, ich glaube 5:30 heimkam, dachte ich mir so, das war der Plan, weil ich die Woche wirklich keine Zeit gefunden habe, mich vorzubereiten. Ich habe am Donnerstag mal eine Stunde mir so ein paar Stichpunkte gemacht und mein Plan war, am Freitagabend gemütlich und Samstag diese Predigt irgendwie zusammenzubasteln. Dann komme ich heim, 5:30, musste dann noch was erledigen, musste nochmal wegfahren, war dann vielleicht um 6:30 da und habe gesagt, so, jetzt ist gut. Und dann kommt die kleine Salome, das heißt, die hatte ich schon mitgenommen, weil ich sie der Birgit abnehmen wollte. Die Birgit, die war selber angespannt, weil sie für die Schule was erledigen musste. Also die konnte man da nicht einspannen. Und dann wollte die Kleine, als ich mich da und auch beruflich noch was tun wollte, gemütlich, wollte Radfahren, unbedingt Radfahren. Okay, Rad hochgeholt, dann war das eine Rad platt. Hat man noch eins, das ja eigentlich zu groß war, so ein Geländefahrrad. Und dann hat er das wahnsinnig Spaß gemacht. Dann sind wir ungefähr eine Stunde da um Gesäß rumgefahren. Immer zwischen den musste man wieder schieben. Und ich habe Freude gehabt, wie ich das kleine Mädchen gesehen habe, wie es ihr Spaß macht. Gleichzeitig hatte ich diesen Druck bei mir und gedacht, so eine Scheiße, ich muss eigentlich hier was tun. Ihr kennt das. Ja? Auf der einen Seite will man irgendwas tun und jemandem gerecht werden, auf der anderen Seite wird man irgendwie so verrückt. Und dann kam mir auf einmal der Gedanke so, als wir bergauf geschoben haben, aha, das ist es eigentlich, geistliches Familienleben. Das, was ich jetzt da tue, ist genau geistliches Familienleben. Das erzähle ich euch und ihr habt dann Pech, wenn die Predigt nicht rund ist. Aber geistliches Familienleben, sich Zeit nehmen, das war für mich so die Erkenntnis. Und dann hatte ich auch ein bisschen Ruhe, sich einfach um seine Nächsten, seine Familie zu kümmern und alles andere mal hinten anzustellen. Und dann einen zweiten Gedanken möchte ich noch vorneweg stellen, geistliches Familienleben ist wirklich aus meiner Sicht jedenfalls schwer. Es ist schwer. Wir haben vorhin im Abendmahl kurz darüber gesprochen, weil auch Mann und Frau irgendwie verschieden sind und weil jeder so eigen ist und es ist kompliziert, ihr wisst es selbst. Als ich vom Radfahren zurückkam, habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du deine Ruhe und ich habe dann auch nicht mit gegessen, habe gesagt, Birgit, mach jetzt du das mit den Kindern. Dann setze ich mich hin und blätter gerade so auf und auf einmal höre ich draußen schon lautes Geschrei, weil die Kinder nicht folgen, die Birgit war auch nicht die Ruhe selbst. Und dann kommt die nächste Herausforderung. Ne? Da könnten wir jetzt rausgehen und die Frau anfahren, dass sie das nicht gebacken kriegt. Man kann die Kinder anfahren, weil sie nicht folgen. Man könnte Türen knallen, man könnte schreien, sich ungeistlich benehmen. Ich denke, ihr kennt das. Ja? Man stolpert so vom einen ins nächste. Und ich will auch gleich sagen, ich bin sicher kein geeigneter Mann, dieses Thema zu predigen. Deswegen wollte ich auch meinen Freund Sebastian Fehr einladen und bitten, weil der ist wirklich ein Vorbild, was Familie und Kindererziehung angeht. Der hat mir und Birgit auch schon mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Der hatte leider keine Zeit. Jetzt muss es ich machen. In der Bibel steht mal, pass auf dich auf, dass du den anderen nicht predigst und selbst verwerflich bist. Also ich weiß, dass ich alles andere als geistlich oft bin. Aber gut. Deswegen wäre ich auch, unter anderem deswegen, weil da so wunderbare Gedanken drin sind, die die Kindererziehung betreffen, wäre ich aus dem Buch einiges vorlesen, was man eigentlich gar nicht groß kommentieren muss. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt einfach um deinen Segen, für das Reden und das Hören. Ich bitte dich, dass du mein und unsere Herzen einfach bewegst und zurüstest, Herr, geistlich in der Ehe zu leben und unsere Kinder geistlich in deinem Willen, in deinem Sinne, mit deinem Segen zu erziehen, Herr Jesus. Amen. Geistliches Familienleben. Ich habe es mal in drei Teile geteilt. Einmal geistlich und dann das Familienleben in Ehe als das Fundament. Nochmal, ich weiß, obwohl wir Bernd ist jetzt heute nicht da, obwohl wir letztes Mal eine sehr gute Predigt über Ehe gehört haben, sind mir trotzdem noch ein paar Punkte wichtig, weil eben die Ehe die Basis ist für eine geistliche Familie und dann natürlich in Kinder und Elternschaft. Was ich ausblende, ist Verbindung zu Großeltern oder auch zu Schwiegereltern oder zu Verwandten. Da könnte man sicher einen ganzen Seminartag drüber halten, aber ich beschränke mich jetzt mal auf die drei Punkte. Zum einen geistlich. Geistlich und Familienleben gehört, ich glaube, wenn man es gut machen will, irgendwie zusammen. Wir hatten vorhin auch mit der Ruth darüber gesprochen. Ein funktionierendes Familienleben oder Eheleben, das geht irgendwie, glaube ich, nur mit Gottes Hilfe. Geistlich, man kann geistlich sein. Was ist geistlich? Man kann fleischlich sein. Birgit sagt mir manchmal, wenn ich mich irgendwie benehme oder nicht benehme, dass da nicht der Geist Gottes in mir regiert, sondern das Fleisch. Ihr könnt in Römer 7 nachlesen, den Streit der beiden Naturen, der auch noch in dem Kind Gottes tobt. Einmal das Fleisch und einmal der Geist. Ihr wisst es, nehme ich mal an, alle aus eurem Leben selbst. Und dann ist die Frage, wer regiert mich? Wer beherrscht mich und mein Denken, mein Handeln? Ist es ein geistgewirktes Leben? Ist es vom Heiligen Geist bestimmt? Hat der Heilige Geist Herrschaft über mein Leben? Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem Wort geistliches Familienleben. Geistliches Familienleben, wer ist der, der mich sozusagen reitet, der mich bestimmt? Es kann jemand vielleicht unter uns sein, der sagt, Heiliger Geist kann nichts damit anfangen. Wie kriege ich den eigentlich? Wie bekomme ich ihn? Denn wenn ich ihn nicht habe, dann kann er auch nicht in mir wirken. Und wir hatten vor allem im Abendmahl festgestellt, dass oft das Evangelium so wenig deutlich gesagt wird. Und ich nutze die Gelegenheit jetzt hier einfach kurz zu sagen, wie wir die Bibel verstehen, dass wenn jemand erkennt, dass er schuldig und sündig ist, dass er Sünde in seinem Leben hat und auch merkt, dass er mit der alleine nicht fertig wird, dann kann er zu Gott kommen oder zu Jesus kommen und diese Schuld an dieses Kreuz ablegen, wo Jesus starb, für die Schuld der Menschen, die sie in dem Leben ansammeln. Er selber war ohne Schuld. Er war ohne oder zu Unrecht an diesem Kreuz und er hat sein Leben dort gelassen für uns, für mich und sein Blut vergossen. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich mit meiner Schuld, wenn ich meine ganze Schuld, ich habe dir schon mal gesagt, da unten hinkippe, dann stelle ich mir vor, wie das Blut Jesu, das rein war und das Schuld vergeben kann, drüber läuft über meine Schuld und sie zudeckt, sodass Gott sie nicht mehr sehen kann. Und wenn ich das mache und Gott bitte, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich als sein Kind annimmt und in mein Leben kommt, also ich mich bekehre zu ihm hin, mich ihm sozusagen übergebe, dann erfüllt er uns nach unserem Verständnis des Wortes auch mit seinem Geist. Und die Bibel sagt auch, wir sind mit seinem Geist versiegelt. Und wir auch im Abendmahl vorhin darüber gesprochen, dass wir sozusagen abgestempelt sind für Gott, so ein Siegel haben, dass die unsichtbare Welt jedenfalls weiß, der ist Gottes Kind und der bleibt auch Gottes Kind. Und der Geist gibt übrigens auch Zeugnis davon, dass wir seine Kinder sind. Und wenn man den Geist hat, dann kann man ihm Raum geben oder man kann eben dem Fleisch Raum geben, das kennt ihr auch alle. Und das ist aus meiner Sicht das ganz Wesentliche. Gebt dem Geist Raum. Wir singen ein Lied immer mal wieder, fülle mich neu mit deinem Geist. Heute kam auch in dem ersten Lied so eine Passage vor, dass der Heilige Geist einfach uns neu erfüllen muss. Der muss nicht neu kommen, weil er schon in uns wohnt, aber wir müssen ihm einfach Platz geben. Und was ihn betrübt, ist Sünde. Klar, wenn wir Sünde in uns haben, dann zieht er sich zurück, dann kann er auch nicht in und durch uns wirken. Deswegen ist es auch immer, glaube ich, ganz wichtig, sein Leben zu durchforsten und Sünde einfach an das Kreuz zu geben. Wir leben jeden Tag, kam vorhin auch im Abendmahl vor, jeden Tag aus der Vergebung neu. Das ist das Schöne bei Gott. Also geistlich, wer den Geist Gottes nicht hat, der sollte vielleicht nachher mit mir oder mit dem Tim sprechen oder mit einem anderen Vertrauten, dass er dieses Übergabegebet vielleicht machen kann. Und die anderen, denen mache ich einfach Mut, darauf zu achten, wie stark seid ihr mit dem Geist erfüllt. Wie lasst ihr im Raum? Und die Erfahrung lehrt ja, das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wenn man so eine geistliche Hochphase hat. Bei mir ist es immer so ein Auf und Ab, aber wenn man eine geistliche Hochphase hat, dann funktioniert es in der Ehe auch sehr gut und dann funktioniert es mit den Kindern auch gut, wie automatisch, ohne dass ich mich groß anstrengen müsste. Familienleben, Ehe, Fundament. Wie gesagt, ich will Ich will ein paar Punkte euch sagen, die mir wichtig sind. Es ist auch nichts Neues für euch. Ich hatte da letzte Woche auch, wie gesagt, schon viel gehört. Epheser 5, Vers, halt stopp, jetzt habe ich vergessen. Bei geistlich. 228 will ich noch lesen. Genau. Geistliches Familienleben. Da kam für mich als erstes Gottesfurcht in den Sinn. Hör zu, Psalm 128. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt in seinen Wegen. Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände, heil dir. Gut steht es um dich. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Inneren deines Hauses, deine Söhne den Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Ich segne dich, der Herr, von Zion aus, schaue das Wohl Jerusalems alle Tage deines Lebens und siehe deine Kinderkinder, Friede über Israel. Das passt ein bisschen zur Familie, zur Ehe und zu Kindern. Also Gottes Furcht ist ein Stichwort. Gottesfürchtig kann man nur sein, wenn man geistlich ist, wenn man den Geist Gottes in sich trägt. Aber auch das ist bei uns oft so ein Thema, Gottes Furcht, das man so vor sich her schiebt. Trotzdem will ich es erwähnen, ich finde es ganz wichtig, lest diesen Psalm 128 nochmal, da ist auf der Gottesfurcht, sind einige Verheißungen, die man gerne in Anspruch nehmen kann. So, jetzt zu Ehe und Familie als Fundament. Epheser 5, Vers 25, den haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon gehört. Für mich der entscheidende Vers, was Eheleben betrifft. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Deswegen der entscheidende Vers, weil ich davon überzeugt bin, wenn die Männer diesen Aspekt erfüllen oder erfüllen würden, dann erfüllen die Frauen auch das, was Gott ihnen angedacht hat, automatisch, glaube ich. Ich meine das mit der Unterordnung oder der Einordnung. Aufopfernde Liebe. Ich lese euch, was da steht. Das hat mich so fasziniert. In Epheser 5 wird uns die Verantwortung vorgestellt, die gleichzeitig ein klarer Aufruf zu radikal aufopfernder Liebe ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben. Diese Aufforderung zur ehelicher Liebe war für die häuslichen Verpflichtungen der Männer jener Zeit ein harter Schlag. So, wie es auch heute noch ist. Es raubt einem den Atem, wenn man diese Worte ernst nimmt. Liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sich hingegeben hat. Und wenn man sich ihnen in aufrichtiger Weise öffnet, trifft viele christliche Männer der Schlag, weil sie den Kürzeren ziehen. Ich fand das so witzig. Der Grund, weshalb dieser Schlag sitzt, liegt in dem Umstand, dass es ein Ruf zu aufopfernder Liebe ist, die selbst den Tod mit einschließt. Wenn wir die Bedeutung dieser Aufforderung erkannt haben, mag uns dies zunächst ängstigen. Doch es ist auch etwas Wunderbares, wenn der Mann, der eine solche Liebe erfasst, wird die Gnade erfahren, dass sein Ich stirbt. Die Ehe ist ein Aufruf zum Sterben. Ein Mann, der für seine Frau nicht stirbt, bleibt der Liebe fern, zu der er aufgefordert ist. Christliche Eheversprechen sind der Beginn einer lebenslangen Praxis des Sterbens, eine Übergabe all dessen, was wir sind und nicht nur dessen, was wir besitzen. Ich fand es so bezeichnend und ich glaube, es stimmt auch. Also viele Konflikte, jedenfalls bei uns, die resultieren daraus, dass ich meinen Willen einfach habe und mich so wichtig nehme, Recht haben will. Wenn ich aber sterben würde, also wenn mein Ich sterben würde, aus Liebe, dann gäbe es ganz viele Konflikte nicht. Und das dürfen sich die Männer gern mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, ob sie so eine Liebe haben oder ob sie darüber nachgedacht haben. Und wenn nicht, dann bittet einfach Gott, dass er euch dieses Geheimnis aufschließt und euch hilft, aus Liebe auch für eure Frauen zu sterben. So eine Verbindung oder so ein Gedanke, der kann natürlich nur fruchten, wenn ich spreche zu denen, die noch nicht verheiratet sind, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt hier sitzen, wenn ich auch einen Ehepartner habe oder mir suche oder finde, der Verbindung zu Gott hat und der auch bereit ist, das Wort Gottes als Autorität anzuerkennen. Nämlich einen Gläubigen, ich lese aus 2. Korinther, das kann man eigentlich auch unkommentiert stehen lassen. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welchen Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Also das ist auch nichts Neues, dass Gott uns eben auffordert oder uns empfiehlt, uns mit einem geistlichen Menschen zu verbinden, also einem geistlichen Mann, einer geistlichen Frau. Denn wenn das schon schief geht oder wenn man da einfach einen eigenen Willen durchsetzt, dann wird es natürlich umso schwerer, dem anderen zu sagen, bitte, du musst um meinetwillen sterben oder umgekehrt der Frau zu sagen, Gott hat für dich die Rolle der Unterordnung vorgesehen. Es ist auch für die Eltern wichtig, den Kindern das frühzeitig zu sagen oder sie einfach darauf hinzuweisen. Natürlich wird man in der heutigen Zeit dem Kind nicht irgendeinen Ehepartner aufzwingen können, das weiß ich auch, aber man kann dafür beten, dass der Sohnemann oder die Tochter einfach ein Kind Gottes findet und man kann auch als Elternteil natürlich darauf hinweisen, welche Gefahren es bergen kann, wenn man eben andere Wege geht. Drittens, sei auf der Hut. Das ist auch wichtig zu wissen, dass die Ehen angefochten sind. Auch die Ehen der Gläubigen, auch wenn zwei Ehepartner gläubig sind, ist es nicht immer eine Garantie, dass die Ehe hält oder gelingt oder gut wird. Also Ehen sind angefochten. Ich war am Freitag Nachmittag mit dem Noah beim Physiotherapeuten und der ist auch gläubig, der hat genau das erzählt, dass eben auch gerade die Ehen von Gläubigen oder auch die in Dienst stehen, dass die angefochten sind. Da gibt es auch in dem Buch was Bezeichnendes. Realität, sie sollen sich ihrer Sexualität bewusst sein. Erlegen sie nicht dem eitlen Geschwätz, das es ihnen einreden will, sie seien ein vom Geist erfüllter Christ, dem so etwas, nämlich ein ehelicher Fehltritt, nicht passieren würde. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Mann, der entrüstet behauptete, dass er über eine solche Sünde erhaben sei. Er fiel innerhalb weniger Monate. Sehen Sie der Wahrheit ins Gesicht, König David fiel, das kann auch Ihnen passieren. Also das ist wichtig zu wissen, dass die Ehe angefochten ist, gerade die gläubige Ehe, und dass man sie deswegen versucht zu schützen, mit dem anderen Ehepartner, innerhalb der Gemeinde, vielleicht auch im Hauskreis. Die Hauskreise sind da vielleicht auch ein Platz, wo man einfach Ehen stärken kann. Bewusstsein ist aber schon mal wichtig, glaube ich. Und weil die Ehen angefochten sind, noch ein letzter Punkt. Ich habe bei mir geschrieben, Scheidung, Trennung ist keine Option. Ich erzähle das deswegen, weil mir das am Donnerstag so bewusst vor Augen geführt wurde. Ich war das dritte Mal in einem Fall in Nürnberg, diesmal beim Oberlandesgericht, und da ging es um das Aufenthaltsbestimmungsrecht bezüglich eines Kindes, eines Sechsjährigen oder ich glaube sieben Jahre ist er, Fabian heißt er, der musste jetzt zum wiederholten Male vor einem Gericht aussagen. Also er wurde befragt von einem Gericht, so ein kleiner Kerl, ich dachte mir, der ist sowas von viel am Platze in einem so großen Gerichtsgebäude. Der musste vor einem Amtsrichter zweimal aussagen über die Verbindung zu seinen Eltern. Der musste vor einem OLG-Senat, vor drei Richtern sich irgendwie erklären. Der musste mit einer Verfahrenspflegerin sprechen. Der musste mit dem Anwalt der Mutter wahrscheinlich sprechen. Ich habe mir gedacht, wie schlimm, wie arm ist dieser kleine Tropf dran. Und dann sagt er diesem OLG-Senat, dass er beide Eltern so lieb hat. Er hat beide gleich lieb. Da merkt man, wie der zwischen den Stühlen steht, ne? Wie so eine kleine Seele zerrissen ist. Er lebt bei der Mutter, der Vater will ihn haben, er will keinem wehtun. Ich habe mir gedacht, oh, so ein armer Bursch. Und warum das alles? Weil die Eltern getrennte Wege gehen. Deswegen mache ich euch Mut, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, die gibt es überall. Scheidung und Trennung ist natürlich auch um der Kinder willen aus meiner Sicht keine Option. Oder wenn dann die allerletzte nur. Matthäus 19, Vers 4, steht auch so eindeutig im Wort. Er aber antwortete und sprach, ihr habt gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Klammer auf, jetzt könnte man auf die aktuelle Politik eingehen, was ich aber ebenso wenig wie der Bernd das letzte Mal tun will. Wir müssen nur lesen, was Gott dazu sagt. So dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er, Jesus, sprach zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also, ich glaube da, auch wenn es manchmal schwierig ist, dann nehmt lieber Beratung in Anspruch, aber Scheidung, Trennung sollte letzte Option sein. Jetzt zu Kindern, also der Schwerpunkt eigentlich der Predigt heute Kinder und Elternschaft. Sprüche 1. Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur Narren. Also auch da kommt wieder die Furcht des Herrn zum Ausdruck, aus der Weisheit erspringt. Und der nächste Vers, Vers 8 heißt dann, gehorche mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Ich habe den Vers deswegen vorweggestellt, weil klar, die Kindererziehung beide Elternteile betrifft. Ich weiß nicht, ob man jetzt so weit gehen kann, aber aus meiner Sicht braucht ein Kind Vater und Mutter und nicht zwei Mütter und nicht zwei Väter, sondern Vater und Mutter. Und deswegen steht es da auch so, dass der Vater seine Rolle hat und die Mutter. Manchmal, mit der Ruth vorhin auch darüber gesprochen, haben die Mutter sogar die viel wertvollere und wichtigere Rolle bei der Erziehung der Kinder, weil sie eben viel mehr Umgang mit den Kindern pflegen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die Frau, die die Wiege bewegt, die Welt bewegt. Also ganz viele besondere Menschen auf dieser Welt, die Besonderes geschaffen oder geleistet haben, hatten auch besondere Mütter, die sie in besonderer Weise geprägt hatten, auch im geistlichen Bereich. Also die Mütter haben auch große Verantwortung, großen Einfluss, sicher auch eine große Last. Epheser 6, Vers 4, das ist der Vers, über den ich jetzt die nächsten Ausführungen machen werde. Den kennt ihr auch alle. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In dem Buch, an dem ich mich da weitestgehend orientiere, teilt der Autor ein in tut nicht und tut. Tut nicht. Übermäßige, ständige Kritik. Und es kann jetzt jeder mal sich so hinterfragen, ne? Wie gehe ich mit meinen Sprösslingen um oder wie werde ich mit meinen Sprösslingen umgehen wollen? Übermäßige, ständige Kritik sollen wir nicht tun, denn sie macht das Kind so eine kleine, formbare Seele. Also es ist noch keine gestandene Persönlichkeit, an der Kritik so einfach abperlt. Kritik ist, wenn sie übermäßig ist, dazu angetan, mutlos zu machen, schwach zu machen, Herzen auch zu brechen, Kinder unsicherer zu machen, als sie ohnehin schon sind. Also man erreicht, wenn man nur Kritik übt, vielleicht genau das Gegenteil von dem, was man will. Erwartungen. Die Kritik kommt ja oft aus der Erwartung. Welche Erwartungen habe ich denn an mein Kind? Und wenn es die nicht erfüllt, dann kritisiere ich. Erwartungen, die kann man in der Schule haben, da mag es Eltern geben, die machen richtig Terror, wenn keine 1 oder 2 irgendwie erscheint. Dann gibt es Leute, die im Sport wahnsinnig Erwartungen haben, da gehöre ich dazu. Dann gibt es auch Leute, die in der Musik oder in sonstigen Hobbys besondere Erwartungen haben. Oder vielleicht auch in der Gemeinde, die geistliche Erwartungen an die Kinder haben, die sie ihnen aufzwingen wollen, die sie nicht erfüllen können. Und man hat bei allen Erwartungen, die man hat, immer einen Vergleich im Hintergrund. Man vergleicht gern mit anderen. Die können es doch auch. Der kann schon Rad fahren, du nicht. Oder der schwimmt schon und du nicht. Was bist du für eine Pflaume? Und bei all dem ist die Frage, wenn unsere Kinder unsere Erwartungen mal nicht erfüllen, haben wir sie trotzdem noch lieb? Also kommt die Liebe noch zum Ausdruck? Wissen die Kinder, dass sie, egal was sie leisten oder nicht leisten, geliebt sind? Bei mir war es früher so, ich war so Fußballspieler und Trainer und ich hatte immer, also auch als ich mit so kleinen Kindern umging, ich war wirklich ein schlechter Trainer, ich hatte immer so eine Nähebeziehung zu den Guten. Die das nicht gut gemacht haben, die waren liefen so ein bisschen neben mit her, durften schon mitmachen, aber das waren nicht so meine Lieblinge. Überlegt, wie ihr mit den Kindern umgeht. Was wir auch vermeiden sollen, ist übermäßige Strenge. Eine harte und gesetzliche Erziehung kann auch großen Schaden anrichten. In dem Buch beschreibt er das, wenn man mit einem Bild, wie man versucht, eine nasse Seife festzuhalten. Wenn ich zu fest zusammendrücke, dann wird sie mir aus der Hand flutschen und schießt weit weg. Und wenn der Griff zu lasch ist, zu weich ist, dann fällt sie mir auch aus der Hand. Also es ist wohl dazu angetan, sanft sie zu fassen, aber sie nicht, einfach zu versuchen, sie nicht zu verlieren, indem ich zu hart oder zu lasch drücke. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit man eher dazu geneigt hat, zu hart und zu gesetzlich zu erziehen. Heute ist die Tendenz eher laissez-faire und anti-autoritär. Beides ist, glaube ich, nicht gut. Im Buch schreibt er, und das finde ich auch so schön, stattdessen sollten wir unsere Vaterschaft damit beginnen oder auch die Mutterschaft, dieses winzige, hilflose Etwas geborgen in den Armen zu halten und unsere Einflussnahme allmählich und in kluger Voraussicht zurückzunehmen, während sie heranwachsen. Als gewissenhafter Vater oder als gewissenhafte Mutter müssen wir zu vielen Dingen Nein sagen. Folglich sollten wir so oft wie möglich versuchen, Ja zu sagen, um unser Nein für wirklich wichtige Dinge aufzusparen. Unser Nein muss auch biblisch begründet sein. Während unsere Kinder heranwachsen, sollten wir uns darauf vorbereiten, Regeln anhand der Bibel und grundsätzlich zu erklären. Wir müssen lernen, unsere Kinder Gott vertraut zu machen, indem wir uns klar machen, dass sie lernen müssen, eigene Entscheidungen zu treffen. Also, ein sanfter Griff in den Arm, aber auch ein Griff, der bereit ist, loszulassen, der den Kindern vielleicht auch gewisse Verantwortung überträgt. Und ich habe mir in dem Zusammenhang gedacht, es geht natürlich bei ganz kleinen Kindern nicht, aber wenn sie älter werden, dann ist es, denke ich, auch gut, wenn man sie für voll nimmt oder wenn man mit ihnen einfach auch zum Teil auf Augenhöhe spricht und bestimmte Probleme erörtert, sie ernst nimmt einfach. Versucht zu kommunizieren, versucht zu erfahren, was sie denken, was sie fühlen. Und man kann, glaube ich, auch Kinder gewinnen, indem man eigene Schwächen eingesteht. Ich komme dann später noch drauf. Was problematisch ist, was uns immer wieder widerfährt, ist Reizbarkeit. Das kennt ihr auch, dass man das, was so sich aufgestaut hat, mal schnell an den Kindern auslässt, dass die Kinder das ausbaden müssen. Der eine neigt dazu, der andere nicht. Versuchen wir es irgendwie zu vermeiden, indem wir den Geist Gottes in uns wirken lassen. Gut ist es, glaube ich, wenn man den Tag mit Gottes Wort beginnt, wenn man immer wieder Gottes Nähe sucht und wenn man die Seinen auch immer wieder vor ihn hinlegt. Was zu vermeiden ist, ist auch Widersprüchlichkeit. Wenn man Regeln ändert oder wenn man Regeln andauernd ändert und Kinder nicht mehr wissen, was sie glauben sollen, oder wenn man Versprechen gibt, die man nicht halten kann. Davon rät er dringend ab. Also verspreche nie etwas, was du nicht halten kannst. Und sei verlässlich, so eine verlässliche Konstante. Und wir sollten, wenn wir mehrere Kinder haben, keine Lieblinge haben. Also keinen bevorzugen und keinen benachteiligen. Er sagt nicht, und das ist für mich auch plausibel, er sagt nicht, dass wir alle Kinder gleich behandeln sollen und müssen. Jeder ist individuell zu handhaben. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Strenge, der andere ein bisschen weniger. Der andere ein bisschen mehr Zuwendung, der andere weniger. Aber man sollte keines mehr lieben, sondern alle gleich lieben und gleich schätzen. Es war die Sünde Isaaks, der Esau dem Jakob vorzog. Es war ausgerechnet auch die Sünde Jakobs, der Josef mehr liebte als seine Brüder. Wie der begünstigende Vater, so der zurückgesetzte Sohn. Wie niederschmetternd, wie entmutigend zu wissen, dass man weniger beachtet wird, weniger geliebt ist. Kommen wir zu dem, was wir tun sollen, tut. Die Bibel sagt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wenn es um den Aspekt des Aufziehens geht, dann ist damit gemeint, so ähnlich wie auch der Mann sich um die Frau zu kümmern hat, sie zu nähren, sie zu ernähren, sie zu pflegen, zärtlich mit ihnen zu sein. Und da war auch so eine schöne Begebenheit aus dem Buch. Calvin betont, dass der Hauptgedanke des Anspruchs, zieht sie auf, darin liegt, liebenswürdig und freundlich mit den Kindern zu reden. Und der Autor, der erzählt von einem Freund, der einen Vater hatte, der sehr stattlich war, der Unteroffizier war, der auch geboxt hat zu seiner aktiven Zeit, der auch roh und ungehobelt sein konnte, aber Er hielt sich nicht an das Klischee, dass echte Männer keine Gefühle zeigen dürfen. Im Gegenteil, er küsste seinen erwachsenen Sohn. Ein wahrer Mann. Auch wir sollten Zärtlichkeit zeigen. Männer sind zu keiner Zeit männlicher, wenn sie zärtlich zu ihren Kindern sind. Ob sie einen Säugling in den Armen halten, ihre Kinder im Grundschulalter lieben oder sie ab und zu drücken, wenn sie im Jugendalter oder erwachsen sind. Also sie nähern und pflegen und dazu gehört Zärtlichkeit. Klar, diese zärtliche Liebe, das ist wahrscheinlich eher der Pater Mutter, aber durchaus auch des Vaters. Achtet darauf, dass eure Kinder Zärtlichkeit bekommen. Und wenn wir so eine Liebesverbindung auch versuchen zu konservieren oder zu schaffen, dann wird es, denke ich, auch leicht, ihre Bedürfnisse zu erkennen, ihre Herzen zu erreichen und sie zu verstehen. Zieht sie auf in der Zucht des Herrn. Zucht, Disziplin, sagt Gott offenbar, dass wichtig ist. Und ich lese euch Sprüche 13, Vers 24 vor. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Muss man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Warum ist das so? Ob man jetzt Zucht mit der Rute ausüben muss oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahin stehen. Das muss jeder individuell klären. Ich persönlich hatte früher von meiner Mutter mal die ein oder andere Ohrfeige eingefangen, wahrscheinlich zu Recht. Geschadet hat es mir nicht. Überlebt habe ich es auch. Aber es war, glaube ich, ganz gut. Sie hat mir die Grenzen aufgezeigt, hat mit ihren Mitteln. Hat nicht geschadet. Es gibt einen bekannten Autor, einen christlichen Autor, Wilfried Block. Ich schätze den sehr. Der hat mal in der Öffentlichkeit gesagt, dass durchaus auch körperliche Züchtigung angezeigt sein kann, was dazu führte, dass er dann sich gerichtlich verantworten musste. Der ist da ziemlich durch den Kakao gezogen worden. Mir passt jetzt nicht, weil ich keine Person in der Öffentlichkeit bin, aber ich glaube, manchmal schadet es nichts, ne, wenn man dem Kind mal, wenn es ausgezogen frech ist, einen Klaps gibt. Aber klar ist, was Gott da sagt, und für mich ist es auch logisch, ne, wenn ein Kind nie gezüchtigt wird und nie Regeln hat und sich nie irgendjemandem unterordnen muss. Das geht in der Kinderzeit vielleicht gut. Im Kindergarten geht es irgendwie gut, in der Schule vielleicht gerade noch. Da wird es schon schwierig, weil es mit Lehrern aneckt und weil es mit anderen Mitschülern aneckt. Aber spätestens in der Berufswelt geht es nicht mehr gut. Und deswegen steht da auch, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Denn man tut ihm nichts Gutes. Der Tochter auch nicht. Wenn man sie auf diese Weise in die Welt entlässt, dann werden die Schiffbruch erleiden, dass man sich hinterher so in den Hintern beißt, aber es dann nicht mehr ändern kann. Also Regeln sind wichtig. Und ich glaube, Kinder brauchen auch Regeln. Die brauchen auch Leitplanken, innerhalb der sie sich ja bewegen können. Aber sie brauchen Grenzen und sie müssen, glaube ich, auch Konsequenzen erkennen und spüren, wenn sie sich eben nicht an die Regeln halten. Das ist eine Vorbereitung aufs Leben. Ich glaube, früher hat man das eher ernst genommen, heute eher weniger. Ich mache euch Mut, euren Kindern Grenzen zu geben. Und wichtig ist vielleicht bei all dem noch, dass man nicht mit blinder Wut auf sie irgendwie einzüchtigt, sondern dass man ihnen klar macht, dass es aus Liebe geschieht. Und ich glaube, wenn die Kinder das verstehen, dann ist es auch eine ganz, ganz wertvolle Basis und dann kommt es bei den Kindern auch so an, wie es ankommen soll. Ich kann ihnen ja auch sagen, Gott gibt uns auch Regeln, aber nicht, weil er uns drangsalieren will oder weil er uns Freude nehmen will, sondern weil er es gut mit uns meint. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir aus Erfahrung, dass viele Probleme vermieden werden würden, wenn wir den Regeln Gottes einfach gehorchen würden. Und jetzt das für mich Entscheidende, dieser letzte Aspekt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn, Ermahnung des Herrn, Belehrung in dem Herrn. Da habe ich jetzt einige Unterpunkte. Maßstab muss das Wort Gottes sein oder der Wille Gottes bei dem, was wir an Ermahnung oder an Belehrung weitergeben. Zunächst kann es sein, dass eine verbale Warnung oder eine Ermahnung notwendig ist oder auch ein Entgegentreten. Und ich will euch da ganz kurz mit hineinnehmen in die Geschichte des Priesters Eli, die ihr kennt. Erst habe ich gedacht, wir können ein bisschen mehr lesen, aber ich habe gemerkt, es ist ziemlich komplex und kompliziert. Ich will euch deswegen nur ein paar auszugsweise, ein paar Verse vorlesen aus dieser Geschichte mit dem Priester Eli, der es offenbar versäumt hat, seinen Kindern frühzeitig entgegenzutreten, sie verbal zu ermahnen, sie aufmerksam zu machen auf das, was sie falsch tun. Lest es mal zu Hause nach. 1. Samuel 2, ab Vers 12 lese ich, und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Die waren nicht gläubig und es waren Männer. Also die waren erwachsen, es waren keine Kinder mehr. Und dann sagt Gott zu dem Eli durch einen Mann, den er geschickt hatte, warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und meine Speisopfer, die ich für meine Wohnungen geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergabe meines Volkes Israel. Vers 34. Und das soll dir das Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tage sollen beide sterben. Der Eli war Priester und es ging um einen geistlichen Dienst, den die ausübten. Deswegen kann man das jetzt, denke ich mal, nicht eins zu eins auf uns und unsere Kinder übertragen. Aber was man schon sehen kann, ist, dass der Eli ganz, ganz lang zugeschaut hat, als seine erwachsenen Kinder diese Opfervorschriften, die Gott gegeben hatte, mit Füßen getreten hatten. Um sich selber und auch den Eli zu bereichern, um ihre fleischlichen Lüste zu befriedigen. Es steht zwischen den Versen, dass der Eli sie auch mal getadelt hat, wegen der Unzucht, die dann noch dazu kam. Aber das war viel zu spät und viel zu lasch. Und irgendwo habe ich gelesen, dass der Tadel, der über den Eli kommt, von Gott so hart ist, wie der Tadel, den Eli seinen Kindern hat zukommen lassen, zu schwach war. Ich finde es wertvoll, über diese Begebenheit mal nachzudenken und sich zu überlegen, wo ist es notwendig, dass ich meinen Kindern Einhalt gebiete. Nochmal, man kann es nicht eins zu eins übertragen, aber es ist unsere Verantwortung, glaube ich, die Kinder zu stoppen, wenn wir sehen, dass sie in die Irre rennen. Und bemerkenswert, wie gesagt, war, dass das erwachsene Kinder waren. Nächster Punkt, neben dieser verbalen Ermahnung, bei dem Erziehen im Herrn, wie präge ich meine Kinder? Ein ganz wesentlicher Aspekt, und jetzt kommst du, Daniel, ins Spiel. Daniel Vogelsang hat vor einigen Monaten mal unten in der Leitungssitzung einfach so nachher, ich weiß gar nicht, ob er sich da so Gedanken gemacht hat, wie das mir nachgeht, gefragt, wie prägst du deine Kinder? Also hat zu mir gesagt, denke mal nach, wie du deine Kinder prägst. Und das saß bei mir, ohne dass der Daniel es wusste. Das geht mir nach. Und ich erzähle euch jetzt ein paar Dinge von mir persönlich. Wie präge ich meine Kinder? Also ich neige, oder ich bin anfällig, sagen wir so, für schöne Autos oder auch für schöne Uhren oder auch für schöne Geschäfte, für schöne Klamotten. Wir waren in Bibione im Urlaub, eigentlich ein ganz einfacher Urlaub, aber wir fahren dann immer einen Tag nach Venedig. Da gibt es wunderschöne Geschäfte, ganz tolle Geschäfte, die ziehen mich irgendwie so an. Und dann habe ich auch einen Blick für Uhren. Also ich erkenne eine Uhr, eine teure Uhr, und dann habe ich irgendwann mal so die Bemerkung fallen lassen, in Venedig, da waren so viele Leute, die eine Rolex hatten. Und das hat der Noah aufgeschnappt. Und dann haben wir auch in Bibione immer mal so abends, wenn wir beim Essen waren, geschaut, wer hat eine Rolex und nicht. Und dann war das so ein Thema bei uns. Ne? Also ich habe keine übrigens, Klammer auf. Noch keine. Und dann habe ich gedacht so, was machst du eigentlich? Was tust du da? Ne? Also du redest mit deinem Sohn über so Luxusartikel, die keiner braucht. Wie prägst du ihn? Prägst du ihn in Richtung Rolex-Uhr? Ne? Und dann habe ich gedacht, Daniel, danke für dieses Stichwort. Und dann war das Thema auch wieder gegessen. Wie prägen wir unsere Kinder? Wie prägen wir unsere Kinder, wenn es darum geht, mit Problemen umzugehen? Noch ein Beispiel mit Noah, der spielt Fußball intensiv und der hat im Moment so Wachstumsprobleme an der Ferse. Das nervt uns alle so. Das ist so auch immer wieder Thema. Und dann ging es mir auch so, dass ich dann auch zum Teil ärgerlich auf ihn war. Das ist einfach eine belastende Situation, obwohl er gar nichts dafür kann. Ja, habe ich ihm dann auch spüren lassen, wieso bist du so anfällig und so, der ganze Mist da. Da habe ich wieder gedacht, wie prägst du deine Kinder, wie gehst du mit Problemen um? Das waren jetzt keine Riesenprobleme, ja, aber trotzdem, es war was einen halt begleitet. Und dann bin ich zu ihm und dann, er hat an seinem Bett einen Vers, wo steht, vertraue einfach Gott in deinem Leben. Und dann haben wir zusammen gebetet und diese ganze Sache vor ihn und haben versucht einfach, das Gott abzugeben. Dann haben wir gedacht, gut, das ist geistlich. Aber überlegt selber, wo macht ihr da Fehler? Wie handelt ihr Probleme, die euch selber betreffen, die eure Kinder betreffen? Wie geht ihr damit um? Und ich denke, ein guter Weg ist es, Gott das hinzulegen und dem Kind auch zu vermitteln, dass das der sicherste Weg ist, der manchmal vielleicht Geduld braucht, der auch Vertrauen braucht, aber man muss es ihm vormachen, sonst weiß es das Kind nicht und sonst lernt es das Kind nicht. Wie präge ich meine Kinder in Bezug auf dessen, wie ich meine Freizeit verbringe? Wie verbringen wir unsere Freizeit? Was sehen unsere Kinder an dem, was wir tun? Sind wir andauernd vor dem Fernsehgerät, wenn wir Zeit haben? Sind wir andauernd der Arbeit oder mit der Arbeit beschäftigt? Oder ist die Zeit, die wir verbringen, kinderfreundlich? Ich glaube, da ist der Michael Horstmann ein gutes Beispiel, der sehr viel mit seinen Kindern unternimmt, der auch die Gemeinde mit reinnimmt. Noch ein wichtiger Punkt, wie präge ich meine Kinder unter dem Gesichtspunkt Familien- oder Eheziele und Werte. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, welche Ziele ihr habt oder welche Werte ihr verfolgt? Ich kenne ein Ehepaar, die sind mittlerweile kein Ehepaar mehr leider. Da hatte der Mann, Arzt, das Ziel, eine Immobilie im Ausland zu erwerben. Das war für ihn Ehe- und Familienziel irgendwie scheinbar. Die Frau, die wollte die Kinder gut erziehen, hat nicht harmoniert. Was habt ihr für Ziele? Oder was merken die Kinder, dass ihr für Ziele habt? Also was ist für euch wichtig? Welche Werte sind für euch wichtig? Ich denke, wir sollten das Ziel haben, also wenn es um Ehe geht, auch zum Wohle der Kinder, dass wir eine glückliche Ehe führen. Vor ganz vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, haben meine Frau und ich mal so über Nachbarn gesprochen und da hat sie gesagt, sie denkt, die führen eine glückliche Ehe, die anderen ja nicht eine glückliche Ehe. Und sie sagt über unsere Ehe, die war ganz okay, aber sie war aus ihrer Sicht nicht glücklich, keine glückliche Ehe. Das hat mir zu denken gegeben. Ich hatte über den Aspekt gar nicht nachgedacht, sie schon. Also wir hatten aus ihrer Sicht damals keine glückliche Ehe. Fragt euch mal selber, ob ihr in eurer Ehe glücklich seid oder fragt mal euren Ehepartner, ob er mit euch glücklich ist in der Ehe. Und wenn nicht, dann könnte das ein Ziel sein oder ein Wert sein, das anzustreben, eine glückliche Ehe zu führen. Und ansetzen kann man vielleicht bei dem Punkt des Sterbens. Ich sterbe aus Liebe zum anderen. Und bei den Kindern, da verfolgen wir auch Ziele, aber oft nicht geistliche. Und geistliche Ziele sind wohl das Entscheidende, weil sie bleibend sind. Deswegen muss unser Ziel als Ehepaar sein, dass unsere Kinder Gotteskinder sind, dass sie einfach den Herrn Jesus annehmen und ja, safe sind, in seiner Hand sind. Und ich hatte vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, da war ich da hinten gesessen, da war hier Abendmahl und da war dann meine Frau mit dem Noah, die sind da vorgegangen, haben das Abendmahl genommen und ich war so da hinten gesessen und habe eine solche tiefe Freude empfunden, dass mein Sohn dieses Abendmahl nehmen darf, als Zeichen dafür, dass er Gottes Kind ist. Und dann fand ich noch eine interessante Frage, die im Buch aufgeworfen wurde, die man sich auch stellen kann. Frage dich mit deiner Frau oder mit deinem Mann, was die beeinflussbare Gedankenwelt unserer Kinder prägt. Also überlegt euch, was prägt die Gedankenwelt unserer Kinder, die so sehr beeinflussbar ist. Interessiert euch für sie, redet mit ihnen, forscht nach. Wenn wir über Prägen reden, dann hat es natürlich auch damit zu tun, wie wir Vorbild sind. Auch da muss sich jeder auf den Prüfstand stellen, finde ich. Ist ein Vorbild in puncto Gebet? Also wie oft kommt Gebet in eurer Familie vor? Alleine oder mit den Kindern oder als Familie? Wie lese ich in der Bibel oder wie oft lese ich? Wie kriegen Kinder mit, wie ich das Wort Gottes behandle? Ist es für mich wesentlich oder so am Rande? Lese ich mit den Kindern Bibel, auch wenn sie älter sind? Wie ist es mit Andachten? Gibt es Familienandachten? Das wird überall empfohlen, wir machen es nicht. Der Sebastian Fehr, der die Predigt eigentlich hätte halten sollen, der kann das und macht es. Aber denkt mal nach, vielleicht kann man mal Andachten mit den Kindern machen, auch wenn sie erwachsen sind, umso mehr. Wie gehe ich mit meiner Frau um? Also wenn ich meine Frau wie den letzten Dreck behandle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das mein Sohn später mal mit seiner Frau auch tut. Wenn ich aber für sie sterbe, dann ist vielleicht der Weg bereitet, dass sie das auch erkennt. Wie rede ich zu Hause in Gegenwart meiner Kinder über die Gemeinde? Fragt euch mal. Da kann man den Kindern die Gemeinde etwas sauen oder man kann sie ihnen lieb machen. Natürlich kann man sagen, dass manches nicht rund läuft. Das ist ja auch so, das ist ja auch nur ehrlich. Aber überlegt euch, ob ihr den Kindern die Gemeinde mies macht oder ob es ihnen lieb macht. Denn die Gemeinde Gottes ist doch eine Zusammenkunft von Leuten, die Gottes Kinder sind. Klammer auf, auch wenn sie Fehler machen, Klammer zu. Und wie bin ich Vorbild in puncto Schuld bekennen, Schuld zugeben und auch Vergebung zusprechen? Auch das finde ich ganz wesentlich und wichtig. Dass wenn ich einen Fehler mache, wenn ich an meiner Frau schuldig bin, dass ich einfach um Vergebung bitte, dass die Kinder das auch mitkriegen. Umgekehrt kann man auch, wenn man den Kindern Unrecht tut, das passiert auch, dass man auch die Kinder um Vergebung bittet. Auch das finde ich ist ganz wichtig, um ihnen so zu zeigen, man muss einfach wieder aufeinander zugehen. Streit lässt sich nie vermeiden, das wissen die Kinder natürlich auch, aber die Frage ist, wie ich dann damit umgehe. Und dann ist schon auch manchmal Größe gefordert, Fehler einzugestehen, aber auch da können wir Vorbild sein. Und ich glaube, dass wenn man ein Kind mal um Vergebung oder um Entschuldigung bittet, dass dann auch eine innere Nähe oder eine Verbindung wachsen kann. Weil sie merken, man ist ehrlich. Nächster Punkt bei der Frage des Erziehens in dem Herrn ist, welches Gottesbild vermittle ich? Ich sage das deswegen auch, weil ich weiß, dass manche Geschwister hier sind, denen in der Vergangenheit vielleicht ein sehr einseitiges Gottesbild vermittelt wurde, das vielleicht auch von Angst geprägt war oder von Gesetzlichkeit oder von Strenge. Wenn's geht, lese ich mit der Salome, die ist diese fünfjährige, oder fünf ist sie noch, die mir die Stunden mit dem Radfahren gestohlen hat, in der Kinderbibel. Und da wird den Kindern so klar gemacht, dass Gott sie liebt, über alles liebt. Das hat die verinnerlicht. Die hat dann von sich, ohne dass ich es gefragt oder irgendwie forciert hätte, sagt sie, Gott hat mich lieb. Und wenn ich böse bin, also wenn ich lüge oder nicht folge oder jemanden schubse, dann hat mich Gott immer noch lieb, aber er ist traurig. Und ich habe mir gedacht, die hat es auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ein Gottesbild, das wir unseren Kindern vermitteln sollen. Gott hat uns lieb. Immer. Und zwar immer gleich. Und jeden Menschen. Keinen Menschen mehr, den anderen weniger. Sondern alle Menschen gleich lieb, weil er sie gemacht hat. Aber man muss ihnen auch sagen, dass der Mensch sündig ist. Das hat das kleine Mädchen auch schon kapiert. Ne? Weil Lügen ist böse. Klar, Schubsen ist böse. Und nicht folgen ist auch böse. Das ändert aber nichts an der Liebe, die Gott zu uns hat. Aber es betrübt Gott. Weil Gott die Sünde eben nicht mag. Das, was wir tun, mag er nicht. Uns schon. Deswegen, das Gottesbild ist wichtig, Jesus den Kindern groß zu machen, ihnen das Kreuz und auch Ostern und Weihnachten einfach in die Herzen zu pflanzen. Ihnen aber auch durchaus zu sagen, dass es Gottes Wort gibt. Und mein Gebet ist immer für meine Kinder, dass sie Gottes Wort lieb gewinnen und dass sie auf Gottes Wort Vertrauen haben, dass es ihre Leuchte, das Licht auf ihrem Weg ist. Und dann zum Schluss noch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe eingangs schon gesagt, dass ich so durch all das so hindurch stolpere irgendwie, wenig vollkommen bin. Manchem geht es vielleicht genauso und mancher denkt jetzt, oh Mann, was habe ich in der Vergangenheit alles verbockt und falsch gemacht und was hätte ich alles besser machen können? Will ich euch und uns einfach Mut machen, dass wir uns einfach unserer Schwachheit bewusst sind, sie vor Gott bekennen und ihn bitten, dass er uns hilft, gut umzugehen mit unseren Frauen, uns ein Herz zu geben, das bereit ist zu sterben, uns ein Herz gibt, das das Kinderherz versteht. Und denen, die jetzt wenig Einfluss nur noch auf ihre Kinder haben, aber vielleicht vieles anders machen wollten, wenn sie noch könnten, denen würde ich einfach zurufen wollen, dass Gott auch aus dem Versagen, das wir immer wieder fabrizieren, noch was Gutes machen kann. Auch da habt Mut, das Gott hinzulegen, vielleicht auch zu bekennen und ihn zu bitten, dass es trotzdem noch gut macht. Wir haben vorhin im Abendmahl gesagt, dass wir jeden Tag aus der Vergebung leben und das auch hier. Wenn es nicht so funktioniert oder wenn Fehltritte passieren, ist Gott da und vergibt uns gern. Ich will euch noch ein Oh, jetzt habe ich es nicht. Ach, da. Noch eins vorlesen. Mir geht es manchmal so, dass ich, obwohl ich weiß, dass Gott da ist, manchmal mir nicht so sicher bin. Ist er jetzt da? Hört er mich jetzt? Warum tut er nichts? Warum hilft er mir nicht? So kleingläubig. Vielleicht kennt das manch einer unter euch auch. Auch in puncto Kinder, Familie. Wie wird das alles? Macht's Gott gut? Und da lese ich euch, was Burton schreibt. Das war so ermutigend für mich. An die Verheißungen deines Gottes, und es gibt ja auch so viele Verheißungen, die mit Gottesfurcht zusammenhängen oder die auch die Familie betreffen, ja, wo der Segen auf die Familie verheißen wird. An die Verheißungen deines Gottes hänge Zeit und Ewigkeit, diese und die zukünftige Welt, dein Alles und all deiner Lieben alles. Dieses Bändchen, also da meint er, dieses kleine und göttliche Verheißungen, ist ein Scheckbuch für Gläubige, und diese Seite will sie warnen, Acht zu geben, auf welche Bank sie ziehen und wessen Unterschrift sie annehmen. Baue also nicht auf dich und auf deine Versprechen, sondern baue auf Jesus ohne Einschränkung. Traue dir selbst oder irgendeinem anderen Menschen nicht über Gebühr, sondern vertraue einzig und völlig deinem Herrn. Jesus, und das wollen wir jetzt im Gebet zum Ausdruck bringen, Herr. Dir danken dafür, dass wir, wenn es um das Gelingen unserer Ehe und um die Erziehung unserer Kinder geht, Herr, und auch darum, dass sie deine Kinder werden, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr, vertrauen müssen, vertrauen können. Herr, und ich bitte dich gerade für die Eltern, die Kinder haben, von denen sie glauben, dass sie noch nicht in deiner Hand sind, mache sie nicht mutlos oder wende das Mutlose ab und stärke ihren Glauben, ihr Vertrauen in dich, Herr. Schenke, dass sie beständig vor dich treten und lass sie noch sehen zu Lebzeiten her, dass sich auch ungläubige Kinder zu dir hinwenden und einfach deine Kinder werden, Herr Jesus. Danke, dass du gütig und gnädig und vor allem barmherzig bist und dass du uns, deine Geschöpfe, liebst, Herr. Vor allem unsere Kinder. Amen.